Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Bevor wir das machen, werfe ich mal noch einen Blick zurück, dass alle die schon dabei waren, wissen, wo wir hergekommen sind. Erste Predigt war keine Kompromisse mit der Sünde. So diese Idee, ich bin halt so. Okay? Man bringt alten Hunden keine neuen Tricks mehr bei. Doch genau das ist, was der Heilige Geist möchte. Und deswegen pass auf, egal wie alt du bist, aber vor allem, wenn du alt bist, pass auf vor Kompromissen, vor so einer falschen Zufriedenheit mit dem Status quo. Du bist, lass mich dir das deutlich sagen, du bist am Ziel, wenn sich die ersten toten Flecken zeigen. Okay? Wenn die Totenstarre einsetzt, dann bist du angekommen. Bis dahin bist du auf dem Weg. Das war die erste Predigt. Zweite Predigt. Komisch werden oder Ediths sind die Ausnahme. Da ging es um das Thema lieb werden. Werde jedes Jahr ein bisschen lieber und fang nicht zu spät damit an. Also hör zu, wenn man dich korrigiert und dir erklärt, wie du mit deinem Verhalten und mit deinen Worten Menschen verletzt. Hör zu, werde eine liebe alte Frau. Sei nicht gnazig, wenn dich da mal jemand korrigiert. Werde ein lieber alter Mann. Und ehrlich, wir haben da ein Leben lang zu lernen. Das ist irgendwie die Botschaft der Bibel. Drittens, dritte Predigt war Gebrechlichkeit akzeptieren. Der Prediger lässt grüßen. Das war diese Idee, alt werden ist kein Spaß. Und deswegen ist es total wichtig, nüchtern zu sein und die Zeit auszukaufen, die Gott uns gegeben hat. Also immer wieder raus aus der Komfortzone, auch wenn du älter wirst, ja. Kauf die Zeit aus, die du hast, gerade wenn du jung bist. Und wenn du dann alt geworden bist, dann lass dich nicht frustrieren und lass dir von anderen Leuten mal helfen, okay? Dann letztes Mal, vierter Teil war Glauben bewahren oder Asa hat es nicht getan. So, was war die Kernaussage? Letztes Mal war, du kannst im Alter nicht vom Glauben deiner Jugend leben. Und deswegen, wenn du alt wirst, trau dich was. Ja, trau dich was. Trau dich, was Neues auszuprobieren. Mach neue Erfahrungen mit Gott, auch wenn du 60 plus bist. Das war letztes Mal. Und jetzt eben letzter Punkt, Punkt Nummer 5, die heimliche Liebe zur Welt, beziehungsweise Salomo und seine Frauen. Das ist heute mein Punkt. So, jetzt will ich nicht sagen, dass Arroganz, Lieblosigkeit, mit dem Schicksal hadern oder Unglauben, also die ersten vier Themen, dass das nicht auch meins wäre. Aber ganz ehrlich, das sind kleinere Herausforderungen für mich persönlich. Das ist mein Thema. Und wer jetzt sagt, was meinst du damit? Hast du ein Problem mit anderen Frauen? Nee, das meine ich gar nicht. Salomo und seine Frauen, ich hätte hier auch hinschreiben können, Salomo und seine Gärten, Salomo und seine Bauprojekte, Salomo und sein Weinkeller, Salomo und seine Bibliothek. Es geht um Liebe zur Welt und um die Dinge, die mir diese Welt anbietet. Im Fall von Königen in der Antike waren das halt Frauen. Viele Frauen. Ja, für Könige war es völlig normal, schon aus politischen Gründen mehr als eine Frau zu heiraten. Thema Polygamie. Wir haben ja dieses Jahr einen Schwerpunkt Altes Testament. Thema Polygamie machen wir auch irgendwann mal, heute nicht. Aber obwohl es für Könige so normal war, mehr als eine Frau zu heiraten, trotzdem warnt bereits das mosaische Gesetz Monarchen vor zu vielen Frauen. 5. Mose, Kapitel 17, da heißt es, ich lese mal die Verse 14 und 16 bis 19, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, Dann wird das so erklärt. Und jetzt gibt es ein Gesetz für diesen König. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Und außerdem, wenn man weiterliest, soll er jeden Tag im Gesetz Gottes lesen. Hier steht, der König soll nicht eine starke Militärmacht haben, also viele Pferde. Er soll nicht viele Frauen haben und er soll sich nicht übermäßig Besitz anschaffen. Warum die Sache mit den Frauen? Ganz einfach steht hier, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. So, wer jetzt ein bisschen die Geschichte von Salomo kennt, der weiß, das hat nicht geklappt. Er hat bei all dem versagt. Da waren viele Pferde, also viel zu viele Pferde, da waren viel zu viele Frauen und da war auch viel zu viel Gold. Hat alles nicht geklappt. Und jetzt springen wir mal rein in die Geschichte mit den Frauen. Jetzt schauen wir uns an, was steht da in der Bibel über Salomo und die Frauen? 1. Könige 11, ab Vers 1. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und jetzt muss man sich überlegen, was für ein trauriges Fazit das ist. Da gibt es dieser junge Salomo, der Gott begeistert mit der Bitte um Weisheit. Gott sagt, was willst du haben? Und er sagt, ich hätte gerne Weisheit, ich brauche Klugheit, dieses Volk zu leiten. Und Gott sagt, wow, was für ein Typ du bist, genial, endlich mal, ich sag mal, ein König, der weiß, worauf es ankommt. Und dann der alte Salomo, ein Anbeter heidnischer Götzen, der Gottes Zorn auf sich herabzieht. So heißt es 1. Könige 11, dann Vers 9. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Werden wir Salomo in der Ewigkeit sehen? Vielleicht. Glorreich war dieser Move mit den Frauen jedenfalls nicht. Jetzt kommen wir zu der Frage, warum heißt diese Predigt nicht Warnung vor polygamen Beziehungen, sondern warum heißt diese Predigt eine heimliche Liebe zur Welt, Salomo und seine Frauen? Antwort, das hat damit zu tun, dass Salomo hier im Alter nur auf extreme Weise auslebt, was schon viel früher bei ihm mal angefangen hat. Das Thema Frauen ist nicht ein Thema nur vom Alter. Ja? Jetzt bin ich alt, jetzt habe ich plötzlich ganz viele. Huch, wie komme ich denn dazu? Sondern das ist viel, viel früher, das ist immer schon ein Stück weit seine Achillesferse. Er fängt mit ein paar Frauen an, die er heiratet, und dann werden das einfach immer mehr. Am Ende sind das dann 700 Haupt- und 300 Nebenfrauen. Wisst ihr was? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich kann mir ja Namen nicht merken. Also ich habe keinen Schimmer, wie man da den Überblick behalten soll. Alleine die Idee, dass ich die einzelne Frau mit ihren Bedürfnissen noch wahrnehme. Also versteht ihr mal, ja? Also nach dem Motto, selbst wenn du dir jeden Tag eine Frau nimmst und sagst, mit der verbringe ich jetzt einen schönen Eheabend, ja? Bis die wieder drankommt, sind 2,5 Jahre rum. Das ist doch absurd. Wir merken, da ist völlig etwas aus dem Ruder gelaufen. Und übrigens in doppelter Hinsicht aus dem Ruder gelaufen. Also das eine ist, dass er das Gebot übertritt, zu viele Frauen zu heiraten. Das hatten wir ja gelesen, 5. Mose 17. Mach das nicht, auch wenn du König bist. Auch wenn da vielleicht ein bisschen Druck dahinter ist und ein paar mehr Frauen als üblich heiraten musst. Aber nicht zu viele. Und dann gibt es noch ein Gebot, das hat er auch übertreten. Und auch das haben wir gerade gelesen. Es ist das Gebot, sich nicht mit Fremden, mit bestimmten fremden Völkern zu verschwägern. Weil die eben so dicht dran wohnen und so stark im Götzendienst verhaftet sind, dass man weiß, wenn du dich auf die einlässt, die machen deinen Glauben kaputt. So heißt es in 5. Mose 7. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter und die Girgasiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter, und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern, sollst sie nicht heiraten. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Warum? Warum soll ich mich mit diesen Völkern, gerade mit denen, nicht verschwägern? Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen und er würde dich schnell vernichten. Also das ist eine Gefahr. Deswegen sagt Gott, mach das nicht, heirate die nicht. Lass die auch nicht deinen Sohn oder deine Tochter heiraten. Einfach Finger weg von denen. So, jetzt die Frage, warum übertritt Salomo die Gebote Gottes? Und die Antwort ist so simpel. Sie steht, die haben wir schon gelesen. Da steht im Text, der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. So simpel. Also Männer sind ja immer simpel gestrickt. Das müsst ihr irgendwie ganz grundsätzlich verstehen. Das ist alles, was du verstehen musst. Da ist eine tiefe Liebe zu ausländischen, zu exotischen Frauen. Und die ist drin in seinem Charakter. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Und Stück für Stück erodiert diese Liebe seinen Charakter, macht ihn kaputt und irgendwann ist er bereit, die Gebote Gottes zu missachten, um die Frauen zu bekommen, die er haben will. Auch solche, die er eigentlich gar nicht oder weil er schon genug hat, nicht mehr hätte heiraten dürfen. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum die Predigt heißt, eine heimliche Liebe zur Welt, Salomo und seine Frauen. Die Frauen sind nicht an sich das Problem. Das Problem liegt wo ganz anders. Das Problem liegt im Herzen von Salomo. Da gibt es eine Sache, die sein Herz betört. Und in seinem Fall sind es eben Frauen. Das hätte auch etwas komplett anderes sein können. Und vielleicht ist es in deinem Fall etwas komplett anderes. Und deswegen dieser Titel, die heimliche Liebe zur Welt. Und wir müssen verstehen, was dieser Begriff Welt bedeutet. Er wird in der Bibel auf drei Weisen gebraucht. Da ist einmal Welt als der Planet, die Erde, auf der wir sind. Dann Welt als Menschheit. So hat Gott die Welt geliebt. Das sind die Menschen, die er geliebt hat. Und dann wird der Begriff Welt in der Bibel oft verwendet, um in einem moralisch negativen Sinn das Wertesystem von Menschen zu beschreiben, die Gott nicht kennen. Also die Ziele und Ideen, mit denen ungläubige Menschen versuchen, ohne Gott glücklich zu werden. Das ist auch Welt. Und ich dachte bei dem Titel sehr stark an einen Bibelvers, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15, wo es heißt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters, oder man könnte auch hier übersetzen, die Liebe zum Vater, das würde sogar sehr viel Sinn ergeben, nicht in ihm. Also ich muss mir als Christ überlegen, überhaupt, wen ich lieben will. Das muss auch jeder andere Mensch. Aber wir müssen das auch immer wieder, weil dieser Brief richtet sich an Christen. Wen möchte ich lieben? Die Welt, dieses System, was Menschen sich aufbauen, um ohne Gott glücklich zu werden? Oder möchte ich Gott lieben? Und wer die Welt liebt, der kann eben nicht gleichzeitig Gott lieben. Das geht nicht. Du kannst nicht zwei Dinge gleichzeitig lieben. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Und wenn man sich fragt, woran denkt denn Johannes hier, wenn er von Welt spricht? Wir lesen mal weiter. 1. Johannes 2, die Verse 15 und 16. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Jetzt merken wir, worum es ihm geht. Drei Dinge. Begierde des Fleisches, Begierde der Augen, Hochmut des Lebens. Wir schauen uns die drei Begriffe an. Begierde des Fleisches. Fleisch, das ist Fleisch. Kannst du anfassen. Okay? Wird im Neuen Testament nicht nur für den Körper an sich verwendet, sondern auch für die sündige Natur des Menschen. Das, was in uns drinsteckt, diese eingebaute Rebellion gegen Gottes Willen, das ist auch Fleisch. Die Begierde des Fleisches umfasst alles, was sich auf körperliche Lust bezieht. Wohlgemerkt, es ist böse Lust. Ja? Wir reden hier über Sünden, wir reden nicht über die gute Seite, wir reden mal über die Schattenseite. Es geht also sehr stark um sexuelle Sünden, aber es geht natürlich auch um Maßlosigkeit. Ja? Zu viel Fressen, zu viel Saufen, zu viel Vergnügungen, zu viel Partys, so der Adrenalin-Junkie. Aber es geht natürlich auch um Dinge wie Lust auf Rache, Lust auf Groll, Gier, Neid, Schlechtreden. Versteht ihr? Das ist alles die Begierde des Fleisches. Und jetzt leben wir in einer Welt, und wenn du dir die Frage stellst, was vermittelt mir diese Welt? Dann sagt dir die Welt, tu das, worauf du Bock hast. Du bist der Maßstab. Und genau das ist Begierde des Fleisches. Zweiter Punkt, die Begierde der Augen. Ja, eben hatte ich gesagt, Begierde des Fleisches, Leben nach der Triebbefriedigung. Wenn man sich die Frage stellt, wie soll ein Christ leben? Naja, dann würde Galater 5, Vers 24 Paulus sagen, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Also statt für die Triebbefriedigung zu leben, leben wir für Jesus. Wir sagen Stopp, da machen wir nicht mit. Wir wissen, dass aus uns Dinge herauskommen, wo wir sagen müssen, nein, will ich nicht leben. Und das betrifft eben auch unsere Augen. Deswegen die Begierde der Augen. Jetzt geht es um eine ganz besondere Art von Versuchung, nämlich Versuchung durch Hinschauen. Ich finde das ganz, ganz spannend. Ich habe mich immer gefragt, warum Jesus das auch so betont. Also die Begierde der Augen betrifft meine Wahrnehmung von schönen Dingen und mein Verlangen danach. So, Schönheit ist an sich nichts Böses. Wir sind wieder auf der bösen Seite angekommen. Ja, schöne Dinge sehen wollen. Kunst, Kultur, Reisen, Theater, Kino. Und ich muss wieder an den Prediger denken, der sagt nämlich mal an einer Stelle, das Auge wird nicht satt zu sehen. Du kannst immer noch mehr. Du kommst nie an dem Punkt, wo du einfach denkst, jetzt habe ich genug gesehen. Versteht ihr? Immer noch ein Short, immer noch eine Serie, immer noch ein Katalog. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Wir schauen uns das an und während wir das anschauen, wächst in uns der Wunsch, es haben zu wollen. Dieses stilvolle Loft, wo ich gerade durchgeführt worden bin, weil das irgendeinem amerikanischen Promi gehört und er mir zeigt, wie toll der lebt. Eine schöne Designer-Handtasche. Irgendwelcher Schmuck. Das neueste Smartphone. Ja, man schaut sich das an, es bleibt ja nicht dabei stehen, dass man sagt, oh, das war schön und das machen wir weiter. Da will man mehr. Und was vermittelt die Welt an der Stelle? Gönn dir was, gönn dir was. Genieße die schönen Seiten des Lebens. Und genau das ist die Begierde der Augen. Genau das. Ja, tu, worauf du Bock hast, gönn dir was. Und jetzt kommt Jesus und sagt in Matthäus 6, Vers 22, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Unser Auge, also die Frage, wie wir die Welt betrachten, entscheidet darüber, wie es in uns drin aussieht. Das böse Auge, das ist dieses gierige, dieses neidische, dieses Unzufriedene, dieses Auge bewirkt in uns drin geistliche Finsternis, eine Trennung von Gott. Kommen wir zum letzten, der Hochmut des Lebens. Beim Hochmut des Lebens geht es um Angeberei. Ich bin stolz auf das, was ich habe. Mein Haus, mein Auto, das neueste iPhone, irgendwelche Statussymbole, mein Aussehen kann da auch ganz stark mit reinspielen. Was ich im Leben erreicht habe, meine Ausstrahlung, meine Eloquenz, mein Charisma, mein Geschäftssinn. Wie viele Follower hast du auf deinem YouTube-Kanal? Wo war ich nicht schon überall hier auf der Erde? Das sind diese Dinge, mit denen ich angebe. Was vermittelt die Welt, in der wir leben? Du bist das, was du hast. Oder? Du bist das, was du hast. Du bist toll. Gib ruhig ein bisschen damit an. Mach doch ein Bild davon. Du hast ein tolles Frühstück, mach ein Bild davon, leg einen Filter drüber und lad es hoch. Gib ruhig ein bisschen damit an. Und was sagt die Bibel? Jakobus 4. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien, alles solches Rühmen ist böse. Busch. Oder 1. Korinther 1, 31, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und das ist doch auch irgendwie logisch. Wenn du jemals in Thailand warst, wenn du, was weiß ich, halbwegs keine Angst hast, hier vorne zu stehen und nicht gleich losflänzt. Ja, es hat jemand gesagt, die größte Furcht eines Menschen ist, vor einem Auditorium zu reden und die zweitgrößte Furcht eines Menschen ist, zu sterben. Ich glaube, da ist was Wahres dran. Wenn du irgendwas kannst, das kommt doch nicht von dir. Das ist dir doch alles geschenkt. Ja? Wenn du hier Band machen kannst, singen kannst, spielen kannst, das ist doch ein Geschenk. Da brauchst du dir doch nichts drauf einbilden. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Punkt. So einfach ist das. Und jetzt wissen wir, wovon Johannes spricht, wenn er sagt, dass wir nicht die Welt lieben sollen. Begierde der Augen, Begierde des Fleisches, Hochmut des Lebens. Und jetzt merken wir auch, wenn ich mich bekehre, wenn ich wirklich sage, ich möchte mit Gott leben, dann muss ich mir bei dieser Bekehrung überlegen, wofür will ich leben? Verstehst du? Will ich leben für Lust, Gier, Stolz? Denn da komme ich her. Oder will ich leben für Gott? Ja, ist da Liebe zur Welt? Mitschwimmen in den Dingen, wo die Welt sagt, ah, super, mach da ruhig weiter. Oder möchte ich Gott lieben? Ich kann nicht beides. Nochmal 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, wenn du sagst, mein Leben dreht sich um genau diese Dinge. Ich möchte tun, worauf ich Bock habe. Ich lebe dafür, immer Neues zu erleben, Neues zu sehen. Und ich genieße das einfach, anderen zu zeigen, was ich für eine coole Socke bin. Wenn du das tust, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters oder die Liebe zum Vater nicht in ihm. So, und jetzt zurück. Wir müssen ja wieder zu Salomo zurück und dann auch zu uns. Wo ist das Problem? Das Alter offenbart, woran dein Herz hängt. Das ist das Problem. Das Alter offenbart, wer du wirklich bist. Ebenso wie bei Salomo. Warum tut es das? Naja, du musst dir vorstellen, du hast so ein paar kleine falsche Prioritäten im Leben. Aber über die Jahre, das ist wie wenn man so ein ganz klein bisschen abweicht. Das ist am Anfang, merkt man da gar nicht so viel. Aber wenn du mal so 10, 20, 30, 40 Jahre weiter denkst, dann wird aus einer ganz kleinen Abweichung, so einer kleinen Liebe zur Welt, wird da richtig fett was draus. Und deswegen sieht man das im Alter. Und man landet im Alter häufig ganz platt im Götzendienst. Wenn du deinen Lebensabend damit zubringen willst, deinen Garten schön anzulegen, weil du sagst, ich habe da so eine grüne Daumenpassion, dann bist du ein Götzendiener. Punkt. Wenn du als Rentner denkst, jetzt habe ich endlich mal so richtig Zeit, mich um meine Briefmarkensammlung zu kümmern, dann nenne ich dich einen Götzendiener. Wenn du dich jetzt schon darauf freust, als Pensionär dir ein Wohnmobil zu besorgen und monatelang durch Europa und die Welt zu fahren, um all die schönen Orte anzuschauen, von denen dein Herz schon ein Leben lang träumt. Willkommen im Götzendienst. Wenn du im Alter bei jeder Familienfeier davon erzählen musst, was du alles in deinem Leben beruflich erreicht hast. Alternativ, was deine Kinder erreicht haben und wie cool deine Enkel sind. Dann sage ich dir, du bist ein Götzendiener. Und ich könnte weiter und weiter machen. Schau dir an, womit alte Christen ihr Leben, ihre Zeit verbringen. Also wenn sie nicht gerade beten oder beim Arzt sitzen. Und du wirst merken, woran ihr Herz hängt. Und sei bitte nicht überrascht, wenn ihr Herz nicht an Gott hängt. Der weiseste Mann der Welt, Salomo, ist gefallen im Alter. Und wenn er gefallen ist, dann dürfen wir uns einfach mal in Ruhe fragen, wo stehen wir in der Gefahr, dass wir den gleichen Fehler machen. Wie gesagt, nicht zwingend Frauen, aber irgendetwas, woran dein Herz hängt. Die Frage an dich, woran hängt dein Herz? Jesus sagt uns, was er sich wünscht. Trachtet zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit. Frage, tust du das? Womit verbringst du deine Zeit? Und wie viel von deinem Glauben ist eigentlich nur so ein Stückchen Alibi? Gerade genug Einsatz, um kein schlechtes Gewissen zu bekommen, aber eigentlich schlägt dein Herz für eine ganz andere Sache. Für etwas anderes als Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Also, woran hängt dein Herz? Und das ist keine einfache Frage, okay? Das ist keine banale Frage. Was erfüllt mich mit Freude und Leidenschaft? Was darf Gott mir nicht nehmen, ohne dass ich richtig stinkesauer auf ihn wäre? Was kostet mich eigentlich so viel Zeit und Geld, dass nicht genug Zeit für Gebet, Bibelstudium, Nächstenliebe übrig bleibt? Wisst ihr, was mir in den Sinn kam? Das Thema Bücher. Ich muss mir ja die Frage auch stellen. Bücher, Wissen, Lernen. Das ist ein Blick auf meine theologische Bibliothek. Ich kaufe Bücher, gerne. Ich sortiere jedes Jahr eine Umzugskiste Bücher aus. Und ich habe mich ehrlich gefragt, jetzt auch in der Vorbereitung nochmal, Jürgen, warum kaufst du eigentlich so viele Bücher? Warum willst du immer mehr wissen? Geht es dir dabei wirklich zuerst um Gottes Reich oder geht es mir nicht doch ein bisschen um mein Ego? Versteht ihr? Dieser Wunsch, als Bibellehrer Anerkennung zu finden. Diese Aura des Honorengelehrten. Eine Bibliothek, ein Ledersessel. Ich hätte nur noch die Pfeife daneben stellen müssen. Ist das vielleicht, das habe ich mich gefragt, ist das vielleicht einfach meine Version von Hochmut des Lebens? Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Das ist wahrscheinlich nicht dein Thema, zumindest kenne ich wenig Leute, die das. Aber ihr merkt, wie subtil Herz sich verlieren kann an der Sache. Und dann fängst du irgendwo an und es ist dann über Jahre und Jahrzehnte so, dass diese Leidenschaft, die du hast, diese ungute Leidenschaft, die immer mehr wächst, dass die dann irgendwann dich von Gott wegbringt. Woran hängt dein Herz? Hängt dein Herz wirklich mit Leidenschaft daran, dass du in deiner Beziehung zu Gott wächst, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen in ihrem Glauben wachsen? Johannes bringt das super auf den Punkt. 3. Johannes 1, Vers 4 heißt es, eine größere Freude habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder, gemeint sind geistliche Kinder, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Frage, ist das deine größte Freude und Leidenschaft? Ist es das, wenn du sagst, hey, ich komme hierher und ich sehe da Leute geistlich wachsen, die waren vor einem Jahr noch lange nicht so weit und ich freue mich über jeden Punkt. Das ist das, was mich am Hauskreis begeistert. Ich kann es nicht anders sagen. Im Hauskreis sehe ich, wie Leute wachsen. Ich sehe, wie sie Erfahrungen mit Gott machen. Ich sehe, wie man füreinander betet. Ich sehe, wie Aha-Momente hintereinander geschaltet werden. Leute einfach anders werden. Das ist so genial. Ist das deine größte Freude? Zu sehen, dass Menschen vorankommen? Kommst du hierher in den Gottesdienst, weil du sagst, ich will dazu beitragen, dass Menschen vorankommen? Das ist meine größte Freude. Ich will Gottes Reich bauen. Ich möchte nach seiner Gerechtigkeit streben. Danach soll mein Herz dran hängen. Und wenn es das nicht tut, dann werde ich Buße tun. Ist das so, dass wir verstanden haben, wir sind hier nur auf der Durchreise? Das ist nicht das eigentliche Leben. Wir haben hier einen Job zu erledigen. Dieses Leben ist nicht dazu da, dass wir die Welt genießen. Jesus würde sagen, dieses Leben ist nicht dazu da, dass wir die Welt gewinnen, sondern dass wir Gottes Willen tun. 1. Johannes 3. Ach, das ist natürlich falsch, das ist 1. Johannes 2. Verse 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und jetzt kommt's. Warum ist das so falsch, sich an diese Welt zu verlieren? Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Wir sind am Ende dieser fünfteiligen Reihe über Altwerden ist gefährlich. Und hier steht, dass der in Ewigkeit bleibt, der nicht sich von einer Welt, die vergeht und ihrer Begierde gefangen nehmen lässt. Und mein Wunsch ist, dass wir uns das ein Stück hinter die Ohren schreiben. Sowohl wenn wir jung sind, als auch wenn wir alt sind. Diese Frage, woran hängt dein Herz? Und dieser tiefe Wunsch, nicht so zu enden wie Salomo, der am Ende zum Götzendiener wurde, weil da war so eine kleine Liebe zu einer Sache, die er nicht bekannt hat. Und die hat sich ausgewachsen und es wurde immer mehr. Ich weiß es nicht, was es in deinem Leben ist. Vielleicht ist es eine Angst, die du hast. Vielleicht hängst du an irgendeiner Sache. Vielleicht ist da in deinem Herzen irgendeine Sünde, wo du sagst, die will ich nicht loswerden. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur eines sagen. Das, woran du hängst, wird deine Ewigkeit prägen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir da keinen Fehler machen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.